Hallo.
Hier sind Tanja
und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag. Tanja, du beginnst heute mit einer Kurzgeschichte.
Ja, mit einem ungelösten Fall. Und wir gehen mal wieder nach Amerika, und zwar nach Georgia, zu der Tamla Horsford, die im Jahr 2018 40 Jahre alt war und Mutter von 5 Kindern. Und die war zu einer Pyjama-Party eingeladen. Dort waren in einem großen Haus ein paar Frauen und auch 3 Männer. Die Tamla ist irgendwann morgens um 2 auf die Terrasse gegangen, also auf so eine kleine Veranda, um eine Zigarette zu rauchen. Und da wurde sie das letzte Mal gesehen. Um 7.30 Uhr wurde sie gefunden. Und zwar lag sie vor der Veranda.
Im Pyjama
mit dem Gesicht nach unten. Und sie hatte so einen kleinen Schnitt am Arm. Den hatte der Zeuge noch gesehen. Und hatte sich dazu aber nicht so viele Gedanken gemacht. Hat dann die Polizei natürlich schnell gerufen. Und für die Polizei war ganz schnell klar, auf dieser Pyjama-Party, ich meine, es war ja eine Pyjama-Party für Erwachsene, wurde natürlich auch viel Alkohol konsumiert. Und für die war sofort klar, das war ein Unfall und sie war halt angetrunken und ist von der Veranda runtergefallen und dabei so unglücklich aufgekommen, dass sie gestorben ist. Mhm. Familie und Freunde haben irgendwann Verdacht geschöpft und haben nochmal auf eigene Kosten quasi eine Autopsie veranlasst. Und es kam raus, dass sie nicht nur am Arm einen Schnitt hatte, sondern am gesamten Körper hatte sie Schnitte, auch im Gesicht.
Aber was hatten die gedacht, was der erste Schnitt war? Einfach von dem Unfall wohl dann, ne?
Vor dem Unfall oder dass sie sich da irgendwie verletzt hätte aus Versehen, genau. Sie hatte Kopfverletzungen, sie hatte am gesamten Körper Verletzungen, die schon nahegelegt haben, dass jemand auf ihren Körper eingewirkt hat. Im Laufe der gesamten Zeit ist beispielsweise dann einer der Mitarbeiter beim Gericht entlassen worden, weil er wohl versucht hatte, an interne Dokumente ranzukommen. Denn ganz viele haben geglaubt, dass da mehr war als ein Unfall. Vor allen Dingen, weil auch die Polizei im Grunde ganz untypisch am Tatort vorgegangen ist. Beispielsweise haben sie die Leiche mehrfach bewegt, bevor sie irgendwas aufgenommen hatten. Sie haben Beweise vor Ort im Grunde vernichtet. Es gibt keine Fotos vom Tatort und von der Leiche, sodass auch im Nachgang nicht nochmal geschaut werden kann, was für Verletzungen sie hatte am gesamten Körper. Und das alles hat eben Freunde, Familie und auch die Presse sehr skeptisch zurückgelassen. Im Jahr 2019 wurde der Fall geschlossen und als Unfall deklariert. Und im Jahr 2020 wurde der Fall nochmal geöffnet, weil da dieser Vorfall mit George Floyd war. Und dadurch ist das ganze Thema grundsätzlich nochmal hochgekocht. Denn die Tamla Horsford war ebenfalls Afroamerikanerin. Und es wurde dann eben unterstellt, dass wie auch bei George Floyd eben die Polizei unfair auch der Tamla gegenüber vorgegangen ist und sich nicht einfach genug Mühe gegeben hat, um diesen Fall aufzuklären.
Ach so. Jetzt kriegt das ja nochmal eine Wendung, so eine kleine.
Ja, und leider gab es dann am 28.07.2021 die endgültige Entscheidung, dass der Fall geschlossen ist.
Ja,
somit ist das ein ungelöster Fall, denn ich persönlich glaube nicht, dass man zu diesem Zeitpunkt mit den Erkenntnissen wirklich davon ausgehen kann, dass das ein Unfall war. Zumal ich mich frage, wie unglücklich du wirklich von der Veranda fallen musst.
Ja.
Denn die ist ja nicht Meter hoch gewesen. Und woher kommen die anderen Verletzungen?
Aber da waren ja auch so viele Gäste, die müssten dann doch auch irgendwas mitgekriegt haben.
Es war ja 2 Uhr morgens. Die haben alle geschlafen. Sie ist nur noch einmal kurz raus, um eine Zigarette zu rauchen.
Das werden wir nie erfahren.
Vermutlich nicht.
Ist auch
nicht.
Schlimm.
Ja. Finde ich auch.
Also auch für die Angehörigen.
Ja, nicht nur mit 5 Kindern und es ist ein ganz trauriger Fall, finde ich auch.
Ja, also auch bei diesem Fall, wenn du da nochmal was hörst.
Ja, dann gebe ich ein Update.
Das wäre toll. Ja, zum Thema Update. Ich habe leider keins. Meine Fälle sind weiterhin so ungelöst, wie ich sie vorgetragen habe. Und ich glaube, du bist auch gleich mit deiner Hauptgeschichte heute dran.
Okay.
Um was geht's denn heute, Tanja?
Heute geht es vor allen Dingen erstmal an die Elfenbeinküste. Allerdings nur für einen ganz kurzen Moment. Dort ist 1991 Victoria Klimby geboren worden und war eines von vielen Kindern einer sehr, sehr großen Familie. Und 1998, da war sie also 7, sollte sich ihr Leben ganz entscheidend ändern. Denn ihre Großtante, die Kuau, war aufgrund einer Beerdigung an der Elfenbeinküste und sie lebte normalerweise in Frankreich. Und sie ging auf die Familie zu und bot den Eltern an, eins ihrer Kinder mit nach Frankreich zu nehmen und dort eben für Ausbildung und alles zu sorgen und diesem einen Kind eben ein besseres Leben zu ermöglichen.
Und also so wie so eine Art Adoption.
Quasi, ja. Genau. Das Ganze war, intern, ich sag mal, so unter der Hand lief das. Sie wollte noch ein weiteres Kind einer anderen Familie mitnehmen. Das Kind hieß Anna. Und da hat die Familie sich aber dagegen entschieden. Und diesen Pass von der Anna, den sie offensichtlich hatte, haben sie dann aber für die Victoria genutzt. Und mit diesem Pass sind sie dann nach Paris. Denn die Victoria war begeistert und die Eltern waren begeistert und von daher ist sie mitgegangen. Sie hat von da an die Victoria, die jetzt offiziell Anna hieß, als ihr eigenes Kind ausgegeben. Und
kommt denn noch was mit dem Pass was? Das finde ich ja jetzt ganz interessant.
Ja, dazu komme ich noch. Ich konnte leider nicht herausfinden, warum sie nicht den ursprünglichen Pass von ihr genutzt hat.
Ja.
Aber es ist nochmal von Bedeutung,
okay,
dass sie einen anderen Pass genutzt hat. Den von der Anna.
Genau.
Es ging dann so langsam los im November 1998 in der Schule, dass den Lehrern aufgefallen ist, dass die Victoria häufig gar nicht zur Schule erschienen ist und sehr, sehr oft während des Unterrichts eingeschlafen ist. Zu dem Zeitpunkt hat man direkt das Jugendamt eingeschaltet, was dann mal Gespräche führen sollte und auch zu Hause einmal gucken sollte, ob da alles einigermaßen geregelt ist.
Mhm.
Und das ist im Grunde auch, muss ich sagen, der rote Faden, der sich durch diese Geschichte zieht, nämlich die Versäumnisse seitens der Behörden. Und es wurde auch später im Gerichtsprozess häufig gesagt, dass im Grunde noch nie vorher so viel Inkompetenz auf einen Haufen quasi zusammengekommen ist. Weil die Victoria eben in vielen Situationen aufgefallen ist, viele Menschen darauf aufmerksam geworden sind, aber letztendlich nichts getan haben, sodass das Ganze ein ganz schlimmes Ende genommen hat.
Also kann man sagen, dass sie kein besseres Leben hatte als an der Elfenbeinküste?
Ganz definitiv nicht.
Mhm.
Weiterhin ist in der Schule aufgefallen, dass sie Hautprobleme hatte. Häufig so kleine Stellen, kleine Schnitte und offensichtlich eine Glatze. Und die Kuau ihr eine Perücke aufgesetzt hatte. Die Lehrer wollten das dann mal ansprechen, haben sich da aber auch, muss man sagen, relativ viel Zeit gelassen. Und zu dem Zeitpunkt, wo sie das Ganze dann nochmal eskalieren wollten, war die Kuau aber schon längst verschwunden. Denn sie hatte Kindergeld erhalten in Frankreich und zwar zu Unrecht und hatte die Miete in der Wohnung nicht gezahlt und ist, kann man sagen, geflohen und zwar nach London. Dort ist sie dann 1999 angekommen und ist erstmal in ein Obdachlosenheim gekommen, wo, und jetzt komme ich kurz zum Pass, der Pass mehrfach vorgezeigt wurde und es hätte definitiv auffallen müssen, dass das Foto auf dem Pass in keinster Weise der tatsächlichen Victoria entsprochen hat.
Mhm.
Und später haben auch ein paar Sozialarbeiter gesagt, dass ihnen das komisch vorkam, aber sie sind nicht weiter drauf eingegangen. Und wie ich schon sagte, das zog sich so durch die Geschichte. Die Kuau hatte dann einen Job in einem Krankenhaus und da hat eine Kollegin häufiger mal auf die Victoria aufgepasst. Ihr ist aufgefallen, dass sie oft Schnitte an den Fingern hatten. Und die Kuau hat gesagt, ja, sie spielt gerne mit Rasierklingen.
Ganz wild.
Und daher passiert das. Als sie einen Schnitt an der Wange hatte, hat sie gesagt, sie ist doof gefallen. Wenig später kam ein entfernter Verwandter, der war häufiger mal zu Besuch. Und dem ist das auch aufgefallen, auch mit der Perücke, das fand er alles komisch. Und er hat dem Jugendamt Bescheid gesagt. Das Jugendamt hat diese Nachricht am Freitagabend bekommen. Und weil sich am Freitagabend dann niemand mehr drum gekümmert hat und dann war das Wochenende dazwischen, ist nichts mehr passiert. Der entfernte Verwandte rief nochmal an und hat nochmal betont, dass er glaubt, dass die Victoria überhaupt nicht gut behandelt wird. Dieser Anruf wurde notiert, aber auch da ist nichts passiert. Und jetzt nimmt das Ganze eine Wendung, denn man geht ganz stark davon aus, dass die Kuau die Victoria schon die ganze Zeit mindestens vernachlässigt und auch physisch misshandelt hatte. Aber jetzt lernt sie den Busfahrer Karl Manning kennen. Der ist 20 Jahre jünger als sie und sie ist seine erste Freundin. Und sie zieht sofort mit der Victoria zu ihm in sein Einzimmer-Apartment.
Da haben die denn zu dritt gewohnt?
Da haben die zu dritt gewohnt und nach wie vor fällt auf, dass die Victoria eben vernachlässigt wird. Sie ist sehr unterernährt, sie sieht einfach nicht gesund aus. Es kommt ein Sozialarbeiter zu der alten Adresse, denn sie sind ja jetzt umgezogen zu dem Karl Manning, und vermerkt, sie sind weggezogen, ich konnte nichts machen. Dann geht die Kuau zu einer Sozialarbeiterin und bittet sie, die Victoria zu nehmen, denn Karl möchte keine Kinder. Sie lehnt natürlich ab, ist aber bereit, die Victoria für eine Nacht aufzunehmen. Und da fällt ihr auf, dass sie Verbrennung im Gesicht hat. Ihr hing an dem einen Auge Haut runter. Mhm. Die hing da einfach so. Und die Kuau hat später gesagt, dass sie sich das alles selbst zufügt. Ich versuche das jetzt ein bisschen zusammenzufassen. Sie kam im Juli ins Krankenhaus und dort fiel eben wieder auf, die Haut war abgekratzt und sie hatte ganz, ganz viele Wunden. Und die Kuau sagte, sie hat die Krätze. Und was sie ganz häufig macht, weil es so juckt, ist, dass sie sich mit heißem Wasser verbrüht, selbst. Mhm. Die Ärzte haben das nicht geglaubt, ja. Haben die Victoria zu einem Kinderarzt in dem Krankenhaus geschickt und der Kinderarzt hat notiert, sie hat Krätze. Und wieder wurde der Victoria nicht geholfen. Wenig später kam sie mit Kopfverletzung ins Krankenhaus. In dem Moment, wo die Kuau die Geschichte erzählen möchte, wie das Ganze passiert ist, musst du dir vorstellen, springt die Victoria aus dem Bett, erstarrt und nässt sich ein, weil sie so angespannt war, weil jetzt diese höchstwahrscheinlich Lügengeschichte erzählt wurde. Mhm. Wenig später geht die Kuau zur Polizei und behauptet, Karl Manning würde Victoria sexuell missbrauchen. Das nimmt sie kurz danach wieder zurück.
War das denn so?
Was auf jeden Fall war, ist, dass die Sozialarbeiter aufgrund dieser erneuten Anschuldigung ein paar Mal die Familie besucht hat. Es hat keiner geöffnet. Sie haben einen Brief geschickt und haben geschrieben, wenn sie sich nicht melden, dann schließen wir den Fall. Und der Fall wurde am 25.02. im Jahr 2000 geschlossen. Und das ist der Todestag von der Victoria. Sie wurde an dem Tag bewusstlos, unterernährt, mit einem Multiorganversagen ins Krankenhaus gebracht. Es wurden über 128 Verletzungen festgestellt. Sie wurde gefesselt. Sie wurde mehrfach verbrannt. Sie wurde mit heißem Wasser verbrüht, sie musste hungern, sie wurde geschlagen mit Holzstäben, mit der puren Hand, mit Fahrradketten, mit allem, was sie gefunden haben. Und sie hat über Monate in einer Badewanne, in einem unbeheizten Badezimmer leben müssen. Und sie musste in dieser Badewanne auf einer Plastiktüte schlafen, in ihren eigenen Exkrementen. Und der Karl Manning hat gesagt, sie hat sich immer wieder eingenässt und sie wussten keine andere Lösung, als das so zu machen. Karl Manning und die Kuau wurden beide sofort angeklagt wegen des Mordes. Sie wurden beide zu lebenslanger Haft verurteilt. Und Karl Manning hat alles zugegeben und hat am Ende gesagt, er ist davon überzeugt, dass Victoria der Satan war. Denn er meinte, egal wie sehr er sie geschlagen hat, egal wie stark er sie gequält hat, sie hat nicht einmal geweint oder gezeigt, dass sie Schmerzen empfinden würde.
Ja, ist schon heftig, ne? Also wie das Kind da so gequält worden ist und das eigentlich alle weggeguckt haben.
Ja, und es gab danach auch ganz umfangreiche Gesetzesänderungen für Kindeswohl oder Kindesschutz in Amerika, ja. Weil das natürlich ein Riesenskandal war, was da passiert ist. Denn es war ja nicht mal so, dass alle weggeguckt haben, sondern es haben ja ganz viele hingeguckt. Nur es war einfach, und ich habe das jetzt, und ich habe das jetzt ja schon zusammengefasst. Also man kann da seitenweise im Internet drüber lesen. Das ist leider alles nur auf Englisch.
Ja.
Aber wenn du dir das da alles durchliest, wie viele Bescheid wussten und wie die damit umgegangen sind und wer bei welcher Behörde Bescheid gesagt hat und welche Behörde dann den Zettel verloren hat und sich da nicht gemeldet hat. Und
das war so eine Kette von Umständen.
Ja, absolut. Das ist so tragisch, insbesondere wenn man bedenkt, dass sie ja mitgenommen wurde, um eben ein besseres Leben zu haben.
Was sie ja auch gedacht hat, dass sie das hat. Ne?
Ja, und sie hatte sich auch gefreut, dass sie mitgenommen wurde. Und die Eltern hatten sich gefreut und dann hat das so ein schreckliches Ende genommen.
Ja, da kann man auf alle Fälle froh sein, dass nicht das zweite Kind auch noch mitgekommen ist.
Ja.
Ja, Tanja, ich habe heute was ganz anderes, aber auch was ziemlich Bekanntes. Also mein Täter heißt Charles und wurde in Saigon während der französischen Kolonialzeit geboren. Sein Vater war ein indischer Textilhändler und die Mutter Vietnamesin. Seine Mutter verließ den Vater und heiratete einen Franzosen, wodurch Charles letztendlich nach Frankreich kam. Charles startete schon als Jugendlicher seine kriminelle Laufbahn. Er verübte Einbrüche, klaut Autos und Juwelen, landet immer wieder im Gefängnis, das erste Mal 1963. Zwei Dinge kommen Charles zugute. Er sah zu dem Zeitpunkt blendend aus und hatte eine außergewöhnliche Ausstrahlung. Er hatte auch ein extrem gutes Talent, andere Menschen für ihn zu manipulieren. Ein Gefängniswärter gestattete ihm zum Beispiel, Bücher aus dem Gefängnisbibliothek über Nacht zu behalten, was sonst verboten war und das auch keiner da machen konnte.
Mhm.
Und trotz seines vernachlässigen Elternhauses war er hochgebildet und konnte 15 Sprachen sprechen und somit auch perfekt seine Persönlichkeiten wechseln. So gab er sich in Freiheit immer als jemanden aus, der er gar nicht war. Unter anderem als Edelsteinhändler oder Akademiker. Er war da sehr flexibel, um seine Ziele zu erreichen.
Das heißt, er war zwischendrin immer mal wieder im Gefängnis.
Genau. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis machte er auch die Beziehung zu einem freiwilligen Gefängnishelfer aus der Oberschicht für sich zu nutzen und pendelte so zwischen der Ober- und Unterschicht und sparte sich durch diverse Betrügereien und Einbrüchen ein enormes Vermögen zusammen. Und in dieser genannten Oberschicht lernte er auch seine spätere Frau Chantal kennen, die aus Paris stammt. Am Tag der Verlobung ging es allerdings für ihn wieder 8 Monate in den Bau. Chantal hielt trotz seiner Delikte weiterhin zu ihm und heiratete ihn nach seiner Freilassung. Das war bereits 1970.
Was waren denn das so für Delikte?
Einbrüche, überwiegend, Betrügereien, also halt um an Geld ranzukommen. Und kurze Zeit später verließen beide Frankreich und siedelten nach Asien über. Denn in Frankreich standen noch weitere Straftaten im Raum und mit der Ausreise wollte er eine mögliche weitere Verurteilung umgehen. Auf dem Weg durch Europa Richtung Asien gelang es Charles, seine Frau immer tiefer in seine Machenschaften zu verstricken und sie als kriminelle Partnerin zu gewinnen. Sagen wir mal so, denn sie haben sich gemeinsam mit Touristen angefreundet, sie dann ausgeraubt und teilweise ihre Pässe gestohlen, bis sie letztendlich in Indien waren, wo dort Chantal die gemeinsame Tochter zur Welt brachte. Bei einem Überfall auf einen Juwelier wurde Charles dann wieder festgenommen. Mit einem Trick durch seine Frau konnte er fliehen und wurde wieder festgenommen und konnte aufgrund von Kautionszahlung durch seinen Vater in Freiheit gelangen. Mal ganz ehrlich, das verstehe ich nicht, wenn einer aus dem Gefängnis ausbricht, dann wieder gefangen wird, dass er dann trotzdem auf Kaution raus kann.
Verstehe ich auch nicht, vor allen Dingen, wenn der vorher auch schon so oft im Gefängnis war.
Genau. Und bei einem dieser Überfälle wurden beide verhaftet, also seine Frau und er. Charles konnte sich ja aufgrund seiner Art und Weise aus dem Gefängnis davonstehlen. Er täuschte dem Gefängniswärter eine Krankheit vor, betäubte ihn und dann flüchtete er. Hier ließ er Frau und Kind einfach zurück und seine Frau ging später mit Kind nach Paris zurück und brach den Kontakt komplett ab. Oh. Sagt dir diese Geschichte jetzt ein bisschen was?
Ehrlich gesagt, nein.
Okay. Er selbst reiste die nächsten 2 Jahre durch den Nahen Osten und Europa und in der Türkei stieß sein Halbbruder zu ihm. Gemeinsam begannen sie weitere Straftaten. Selbst sein Halbbruder wurde manipuliert von ihm. Das ging so weit, dass er sich für Charles ausgab und dafür weggesperrt wurde. Wie konnte es anders sein, Tanja? Charles gelang erneut die Flucht und sein Halbbruder interessierte ihn dann auch nicht mehr. Er lernte immer wieder neue Leute kennen, die ihm verfallen waren, so auch Ayay. Sein Fokus nun richtete sich auf Hippies, denn diese hatten alles, was er benötigte, Wertgegenstände und vor allem Pässe. Mein Täter wäre jetzt nicht mein Täter heute, wenn er nicht auch morden würde. Und damit begann er nun. Denn im Gegensatz zu anderen Serienmördern geht Charles bedacht, kalkuliert und eiskalt vor. Während er anfangs nur seine Opfer ausraubt, beginnt er schließlich auch, sie zu ermorden. Mutmaßlich, um Spuren zu verwischen. Die damals 21-jährige Noten wollte auf den Hippie-Trail zum Buddhismus finden. Ihr Startpunkt Bangkok, ihr Ziel Kathmandu. Doch sie sollte Nepals Hauptstadt nie erreichen. Im Oktober 1975 finden Fischer am Strand von Pattaya, das in Thailand, Notens Leiche. Bekleidet nur mit einem beblümten Bikini. In den folgenden Jahren gibt es weitere Morde an Rucksacktouristen auf dem Hippie Trail. Man fand bei den Obduktionen überdosierte Rauschmittel, die zum Tode führten. So wurden weitere Hippies vergiftet, erwürgt und teilweise dann verbrannt. Sowohl von Charles als auch von Ayay. Auch dreist, Charles hat seine Opfer auch teilweise vergiftet, dann wieder gesund gepflegt, um sie so gehorsam zu machen. Auch eine Freundin eines der Opfer tauchte bei den beiden auf, weil sie halt einen der Vermissten suchte. Die haben sie dann auch ermordet und sie wurde ebenfalls, wie die ersten Opfer, im Bikini gefunden. Somit bekam Charles auch den Spitznamen der Bikini-Killer.
Aber das hört sich ja nicht nur danach an, als hätte er Spuren verwischen wollen, ne?
Man weiß es nicht so richtig. Letztendlich mordeten sie, um mit der Identität der Opfer weiter reisen zu können. Im Prinzip war für sie der Pass die Fahrkarte zum nächsten Ort. Beziehungsweise muss man ja sagen, zum nächsten Tatort. Mhm. Einige Morde und kriminelle Handlungen später wurde auch vermutet, dass Charles auch seinen Komplizen Aya ermordet hat. Denn er wurde als letztes gesehen, als er Beute aus einem Raub Charles übergab. Und man vermutete, dass Ayay durch sein äußeres Erscheinungsbild als Inder zu auffällig für Charles war. Ohne Ayay reiste Charles nun weiter durch die Welt und begann eine neue Gefolgschaft aufzubauen. Er hatte 2 neue Komplizinnen, mit denen er sich bei einer Reisegruppe als Reiseleiter präsentierte. Sein Ziel war es, allesamt zu vergiften und auszurauben. Alle sollten ein Medikament einnehmen, was gegen ein Virus wirken sollte, der gerade stark in Indien grassierte. Dies misslang an dieser Stelle, weil das Gift bei einigen zu schnell wirkte und es konnte die Polizei gerufen werden und letztendlich Charles dingfest gemacht werden. Das auch nur aufgrund von Geständnissen seiner Begleitschaft möglich war. Im Gefängnis lebte er im Luxus. Er hatte Edelsteine mit reingeschmuggelt, also die hat er vorher runtergeschluckt. Und hat die somit ins Gefängnis geschmuggelt und konnte damit die Wärter bestechen. Er saß 10 Jahre in Haft und sollte dann nach Thailand ausgeliefert werden, was für ihn dort für weitere Morde die Todesstrafe bedeutete. Aber er war ja höchst intelligent und somit veranstaltete er eine Party in dem Gefängnis zu seinen 10-Jährigen, muss man sagen, mit den Wärtern und den Mithäftlingen. Er betäubte wiederum die Wärter mit Schlaftabletten und verließ das Gefängnis. Aber nur kurze Zeit. Denn das war ja sein Plan. er wollte dafür ja wieder verhaftet werden, damit er nicht ausgeliefert wird.
Ja.
Und das brachte ihm auch tatsächlich weitere 10 Jahre Gefängnis ein. Und am 17. Februar 1997 wurde der mittlerweile 52-jährige Charles freigelassen, wobei die meisten Haftbefehle, Beweise und sogar Zeugen gegen ihn längst verjährt bzw. verloren waren. Die indischen Behörden ließen Charles nach Frankreich zurückkehren. Er lebte im Vorort von Paris. Ab da lebte er eigentlich von seinen Straftaten. Er gab Interviews für richtig viel Geld und verkaufte sogar Filmrechte seines Lebens für umgerechnet 15 Millionen Euro. Später ging er zurück nach Nepal, was sein größter Fehler war, denn 2004 wurde er hier von einem Journalisten erkannt und 14 Tage lang verfolgt und eine Story wurde dann veröffentlicht, die eine Verhaftung mit sich zog für einen Doppelmord, den er 1975 zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. In Nepal ist es üblich, mit 72 aus dem Gefängnis entlassen zu werden. Dies war bei ihm nicht der Fall, trotz eines Antrages. Er dürfte jetzt 77 Jahre alt sein und sitzt immer noch, trotz mehrerer Operationen am offenen Herzen. Und eine weitere soll noch folgen. Tanja, du weißt immer noch nicht, von wem ich spreche.
Richtig.
Da gibt es auch eine Serie, die heißt Die Schlange.
Ja.
Das sagt dir jetzt aber was.
Ja,
das sagt ja, und diese Serie, die beruht auf diesem Täter. Nicht in Dokumentationsform, aber sie beweist, dass er auch heute noch auf schaurige Art fasziniert. Muss man so sagen.
Das stimmt.
Ja, das war mein Täter heute.
Ja, spannend. Da werde ich mir vielleicht sogar mal die Serie angucken.
Auf Netflix. Also wir müssen da wirklich von denen mal ein bisschen Geld kriegen.
Auf langsam. Jeden Fall.
Ja, das waren unsere beiden Fälle heute. Also 3 waren es ja eigentlich. Ja. Und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Crime Up Your Life.